Paris, Brest, Paris. Wer auch nur ein bisschen mit Rennrädern und Langstreckenveranstaltungen was anfangen kann, für den oder die hat diese Wortgruppe wahrscheinlich ihren ganz eigenen Sound, ihren eigenen Klang. Denn alle 4 Jahre treffen sich in Frankreich Tausende, man darf es vielleicht so sagen, Verrückte auf Rennrädern, um in maximal 90 Stunden von der französischen Hauptstadt an die Atlantikküste und dann noch natürlich zurückzufahren und damit Teil einer der ältesten Radveranstaltungen überhaupt zu werden.
Mit Nicole aus Heidelberg haben wir in diesem Jahr bereits 2-mal über ihre Vorbereitung für Paris-Brest-Paris 2019 gesprochen, das Mitte August stattgefunden hat. Für diese Ausgabe des Antritts haben wir uns natürlich vorgenommen, mit ihr darüber zu sprechen, wie es so gewesen ist. Als wir uns dann zum Telefontermin mit ihr verabredet haben, haben wir erfahren, Nicole ist gar nicht in Paris an den Start gegangen. Warum es so gekommen ist und warum dieser Umstand trotzdem etwas mit einer wirklich sehr langen Langstreckenfahrt zu tun hat, darüber sprechen wir jetzt mit ihr. Wir sagen Hallo in die Nähe von Rostock, denn da ist Nicole gerade im Urlaub.
Hallo.
Hallo Nicole, beschreib doch mal bitte die Situation, in der du dich entschieden hast, nicht bei Paris-Brest-Paris anzutreten. Wo bist du da gewesen und was hat den Ausschlag gegeben?
Also ich kann es gar nicht mehr so ganz genau sagen, was der Moment war. Es hat sich so ein bisschen angebahnt. Du hast ja schon angekündigt, ich habe ja noch eine andere Langstreckensache gemacht und damit war ich eben noch beschäftigt. Und die wäre in meiner Wunschvorstellung am 11. August zu Ende gewesen. Gemütlich Zeit, noch irgendwie nach Paris zu gondeln und sich ein bisschen zu regenerieren. Aber ich steckte da halt irgendwie noch mittendrin am Schluss. Hat eine Woche länger gedauert, als ich es mir so gedacht hatte. Und ich war da noch zu sehr damit beschäftigt, das jetzt erstmal abzuschließen, wo ich gerade drin bin. Und so im Hinterkopf war, das wird nicht mehr klappen. Das klappt vermutlich nicht mehr, vor allem weil sie es am Ende so ein bisschen für mich gezogen hat und die Beine so schwer waren und ich mir gar nicht mehr vorstellen konnte, nochmal jetzt 1200 Kilometer abzurocken. Also letztendlich, als ich dann quasi auf meiner ersten Fahrt dann am Ziel angekommen bin, da habe ich gesagt, nee, ich steige jetzt erstmal nicht mehr aufs Fahrrad. Und letzten Endes war es im Ziel, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht nochmal nach Paris fahren. Wäre auch zeitlich schwierig gewesen. Hätte ich direkt los müssen mit dem Zug. Weil man ja einen Tag davor hat man ja die Registrierung.
War das diese Hanse-Nummer?
Das war nicht die Hanse-Nummer. Also wir haben vorher gesprochen und dann bin ich im Juni durch Dänemark gefahren. Das hat super geklappt. Also das waren die 1360 Kilometer. Die habe ich in 5 Tagen bewältigt. War super zufrieden. Astrein. Aber das lag auch ein bisschen an Dänemark. Die sind einfach so, von der Infrastruktur her ist es total genial, da mit dem Rad zu fahren. Also erstens war das Wetter ganz angenehm, war nicht zu heiß und es war sonnig und so. Und dann haben die Supermärkte sonntags geöffnet. Die Leute sind alle super freundlich und man findet gut so Übernachtungsplätze, sogenannte Shelter nennen die sich. Und das hatte ich eigentlich als Vorbereitung für Paris, Brest, Paris und jetzt eben auch für das längere Ding so gesehen, weil mit draußen übernachten und so, Schlafsack und Biwi, das war da sehr luxuriös, weil die so Hütten haben, die man ganz bequem finden kann. Und dann war die jetzt bei mir auch immer frei und kein anderer Wanderer oder sowas lag da drin rum. Und das hat ganz toll geklappt.
Jetzt hat Christian hier natürlich seine Angel ausgelegt. Er weiß natürlich, dass es nicht um das Hanse-Gravel ging. Und wir müssen jetzt auch aufpassen, dass wir jetzt nicht von 3 Rennen oder 3 Veranstaltungen inzwischen sprechen. Wir haben ja vorher schon 2-mal hier über Paris-Brest-Paris und deine Teilnahme da gesprochen. Und du hast immer sehr vorfreudig gewirkt. Wie hast du dich gefühlt, als du dann entschieden hattest, okay, ich mache das nicht mehr, ich steige jetzt nicht noch schnell in den Zug und mache dort die Registrierung, sondern für mich ist jetzt hier Schluss, dieses Ziel erreiche ich nicht.
Also eigentlich war es Erleichterung, weil ich eben schon ziemlich schachmatt war von der anderen Fahrt. Die hat eben 4000 Kilometer gedauert und ich habe das beides geplant, das waren 2 ganz unterschiedliche Sachen. Paris, Brest, Paris deswegen, weil es einfach so die Initialzündung für mich war. Als ich diesen Film gesehen habe, damals, darüber haben wir, glaube ich, beim ersten Gespräch gesprochen, das war eben eine Dokumentation über das letzte Paris, Brest, Paris Rennen oder die letzte Fahrt. Und die das fand ich eben so nachdrücklich und so einprägsam, dass ich dachte, so, da muss ich dran teilnehmen. Und in der Zwischenzeit ist aber so viel passiert und andere Sachen sind auch noch gelaufen, dass da eben noch dieses andere Rennen stattfand. Und das wollte ich nun auch unbedingt machen, als ich gesehen habe, wo die Checkpunkte sind. Also das war eben, das ist eine Fahrt, wo man so Checkpunkte anfährt und dazwischen die Route selbst plant. Und das hat für mich auch diesen Reiz gehabt, weil ich diese Checkpunkte toll fand und die Richtung fand ich toll, weil es über den Balkan ging und da wollte ich unbedingt hin. Und Paris-Brest-Paris ist eben dieses traditionelle, dieses Rennen mit dieser großen Tradition, wo unglaublich viele Menschen dran teilnehmen und es eben durch Frankreich durchgeht und die Leute da eben sehr enthusiastisch die Fahrer unterstützen, wenn sie auf der Straße sehen. Also so habe ich es mir zumindest vorgestellt und ich denke, so war es dann, glaube ich, auch. Also so ein bisschen habe ich es ja auch noch miterlebt, weil ich auch ein bisschen durch Frankreich gefahren bin. Ja, also zwei ganz unterschiedliche Sachen und ich wollte dann halt irgendwie beides und das kann man so gemütlich entscheiden, wenn man zu Hause rumsitzt und entspannt und ausgeruht ist, dass man denkt, ach, das könnte ich doch beides einfach schaffen. Bestimmt geht es irgendwie. So mit einer schönen Portion Selbstüberschätzung vielleicht auch. Aber ja, das war dann am Ende nicht so. Ich war jetzt nicht ganz so traurig in dem Moment, weil ich wusste, ich kann es einfach nicht mehr. Also das war so sonnenklar, dass es für mich jetzt in dem Moment nicht so richtig traurig war. Ich habe dann auch alle, die ich kannte, mitverfolgt. Das konnte man so ein bisschen machen. Man konnte quasi die Namen eingeben auf dieser Seite und konnte dann sehen, an welchen Kontrollstellen jetzt die schon überall gewesen sind und so. Und da habe ich alle Namen. Und es waren am Ende ganz schön viele, die ich mittlerweile kenne, die da mitfahren, dass ich die alle eingegeben habe und verfolgt habe, was die so machen. Und ja, das war für mich aber auch voll okay, weil ich dachte, in 4 Jahren kommt's nächste und 4 Jahre gehen so schnell rum.
Nicole aus Heidelberg hat sich akribisch auf Paris-Brest-Paris vorbereitet, das Langstreckenbrevet mit tausenden Gleichgesinnten, das nur alle 4 Jahre stattfindet. Wir haben sie dabei begleitet und weil das hier das echte Leben ist, kann eben auch mal sowas passieren. In diesem Jahr ist Nicole nicht in Paris an den Start gegangen. Wir möchten im Podcast-Teil dieses Gesprächs wissen, wie es stattdessen beim Transcontinental Race gelaufen ist. Wir können dem Kind ja auch mal einen Namen geben, denn in Brest ist Nicole in diesem Sommer trotzdem gewesen. Wir sagen erstmal vielen Dank fürs Gespräch bis hierhin.
Danke auch. Ciao.
So, jetzt haben wir es eben gesagt. Es ist natürlich das Transcontinental Race gewesen. Du bist da Ende Juli in Varna an der bulgarischen Schwarzmeerküste an den Start gegangen. Was hat dich daran gereizt, das noch zu machen? Du hast eben schon sowas wie Checkpoints erwähnt. Was war das genau?
Also das Transcontinental Race ist ein Rennen, das man selbst, eine Selbstversorger-Tour, wenn ich es auf Deutsch jetzt sagen soll, und wo man seine Strecke selbst plant, bis auf bestimmte Checkpunkte, wo man ähnlich wie bei einem Brevet, man hat so ein kleines Kärtchen und macht sich da einen Stempel oder lässt sich da einen Stempel reinmachen. Und dann noch zusätzlich gibt es so bestimmte Pflichtstrecken, sogenannte Parcours, die man da auch noch bewältigen muss. Ja, und früher ging es immer so von West nach Ost, also ganz am Anfang von London nach Istanbul, das ist ja auch schön plakativ. Dann war das irgendwie immer ein bisschen unpraktisch wohl mit der Fähre, dann ist es in Gerardsbergen losgegangen. Und Istanbul war dann auch nicht so, nicht mehr so das Endziel. Also ganz die letzten beiden Jahre ging es nach Meteora in Griechenland, weil die politische Lage in der Türkei so ein bisschen angespannt war. Und jetzt dieses Jahr ging es das erste Mal von Ost nach West. Also es hat in Bulgarien Dus angefangen. Zweiter Checkpunkt war in Serbien. Und dann ging es halt noch ein bisschen durch die Alpen und nach Brest. Das Ziel eben in diesem Jahr, wo auch das PBP-Jahr war, das Paris-Brest-Paris-Jahr.
Ja, genau. Höre ich da so, also ich persönlich habe eine Leidenschaft für so diese südosteuropäische Ecke. Höre ich bei dir so ein bisschen so eine Spannung daraus, okay, das kenne ich vielleicht noch nicht, da muss ich mal hin, habe ich das eben richtig interpretiert?
Ja, genau, ja, vor allem, weil ich es letztes Jahr mit meinem Mann als Paar, also man kann es solo oder eben als Paar machen, wir sind nicht so weit gekommen, aus terminlichen Gründen und diversen anderen Gründen mussten wir in Kroatien letztes Jahr aufgeben, Also Ziel wäre Meteora gewesen. Und dann habe ich quasi das, was mich interessiert hat, so Bosnien überhaupt nicht gesehen. Ich meine, Bosnien habe ich dieses Jahr jetzt auch nicht gesehen, aber immerhin Bulgarien, Serbien, Kroatien auch ein bisschen länger. Ja, das fand ich spannend, reizvoll. Ich hatte auch ein bisschen Angst davor, aber ja, es war eben ein Reiz da und das wollte ich unbedingt machen.
Kannst du das irgendwie festmachen, was für dich der Grund war, ich sag mal, das Transcontinental Race so einzuschieben und was irgendwie der Unterschied war jetzt für dich als Teilnehmerin? Kann man das irgendwie, kannst du das irgendwie greifen?
Also es ist halt einfach viel, viel länger. Also es sind 4000 Kilometer am Ende und es ist Paris-Brest-Paris ist dann dagegen noch relativ überschaubar. Es hat eine andere Qualität, weil man es einfach schneller machen muss, Paris-Brest-Paris. Ja, man hat nicht so viel Zeit. Man muss echte so 300-400er draus machen, jetzt in der Privé-Sprache, ja, also dass man so irgendwie dreimal nachts schläft oder sowas. Manche schlafen auch fast gar nicht, da weiß ich, das halte ich nicht durch, aber wenn man richtig dieses Transcontinental Race fährt, dann schläft man da auch nicht viel und reißt es auch ab, ja, also ich meine, die Siegerin war in 10 Tagen im Ziel und ich habe so ziemlich genau 21 Tage dafür jetzt gebraucht. Also ich habe auch 2 echte Ruhetage eingelegt, weil ich es einfach nicht geschafft habe und auch in Krisen war und ich hätte beinahe abgebrochen und so. Also ich habe da auch noch dran gedacht. Also der eine Checkpunkt war in Österreich, in Pad Neu, da ist es in der Nähe von Landeck. Und da habe ich echt dran gedacht und habe mir auch schon Routen geplant. Jetzt fahre ich nach Hause. Noch überlegt, ob ich über Freiburg fahre. Die hatten da ihren Paris-Brest-Paris-Stammtisch. Dann hätte ich da vielleicht noch vorbeigeschaut. So habe ich mir das schon alles überlegt. Und dann kann ich noch zu Hause in Ruhe ausruhen und würde dann Paris-Brest-Paris auch noch schaffen. Ja, und dann habe ich mit meinem Mann geredet. Der hat gemeint, also wenn du schon nach Hause fahren kannst, wenn du dafür noch die Kraft hast, dann kannst du auch noch in die richtige Richtung weiterfahren und das TCA fertig machen. Ja, und dann habe ich gedacht, hat er eigentlich recht. Das mache ich bestimmt nie im Leben wieder. Und ich mache das jetzt einmal zu Ende, dann ist es abgehakt.
Ja, jetzt hast du schon einige der Sachen genannt, die wir dich jetzt auch gefragt hätten. Also wie lang das war, 4000 Kilometer, 21 Tage hast du gesagt, hast du gebraucht. Nach Phasen wollte ich dich auch fragen, das war jetzt auch sehr eindrücklich, dass es da was gab, wo es natürlich nicht so läuft. Nun haben wir hier natürlich das Transcontinental Race auch verfolgt und das hat in diesem Jahr so viel Aufmerksamkeit wie nie eigentlich auf sich gezogen. Vor allem durch diese sagenhafte Performance der Gewinnerin Fiona Kolbinger. Hast du unterwegs was von diesem Fabelritt und von der medialen Präsenz mitbekommen?
Ja, also mein Mann sagt immer, ich soll dann in so einem Rennen, soll ich mich nicht um soziale Medien kümmern und einfach fahren. Aber ich bin zu schwach. Also ich habe es verfolgt, vor allem, weil ich Fiona auch vorher schon verfolgt habe. Wir haben uns einmal in Heidelberg getroffen, als sie da noch gewohnt hat. Und da haben wir uns mal getroffen, weil ich schon Erfahrung habe, haha. Und dann habe ich aber gesehen, mit welchen Durchschnittsgeschwindigkeiten die ihre Qualifikationsbrevets und sonstige Fahrten gefahren ist und habe gedacht, okay, der muss ich jetzt nichts mehr beibringen, alles klar. Also ich hatte sie schon irgendwie auf der Liste, dass die ziemlich weit vorne liegt. Also dass sie jetzt ausgerechnet wirklich gewinnt, ja. So kühn waren meine Träume nicht oder meine Fantasie war zu begrenzt, ich weiß es nicht, aber dass sie vorne mitfährt, das habe ich mir schon gedacht.
Jetzt ist ja viel auch über diesen Sieg diskutiert worden, allererste Frau, die dieses Rennen gewinnt und so. Wie siehst du das, wie bewertest du das? Ist das tatsächlich auch, ja, emanzipatorischen Schritt oder sollte man es nicht zu hoch hängen?
Ja, ich habe da irgendwie auch drüber nachgedacht. Ich bin jetzt nicht der Super-Experte, um das irgendwie bewerten zu können, aber ich meine, sie ist schon ein super Talent, ja. Sie ist jetzt eine Frau, okay. Ich finde, wenn man das jetzt irgendwie von allen Frauen erwartet, dass die jetzt auch so super geil fahren können, also weiß ich nicht, da habe ich so ein bisschen die Angst gehabt, oh Gott, ja klar können Frauen genauso schnell sein wie die Männer, können sie bestimmt auch, aber es ist immer noch eine besondere Begabung mit dabei und sie braucht auch Zeit, um trainieren zu können und so weiter, ja. Also, ja, keine Ahnung.
Ja, hast du was von dieser, sie war ja dann überall, ne? Es ging durch Agenturen und es war ja auch zu lesen, dass sie auch unterwegs auf der Strecke quasi schon bedrängt wurde, also sowohl von Medienvertretern als auch von Fans. Hast du davon irgendwas mitbekommen oder war das nur so?
Nur indirekt, also ja, war ja viel weiter hinten dran, also Ich habe das nur über Facebook oder sowas mitbekommen, aber ja. Aber Dotwatcher hatte ich auch und wir da hinten freuen uns immer ganz, ganz doll, wenn da welche, wenn da welche plötzlich auftauchen und sagen, hey, super Nicole, du machst das klasse. Und dann denkt man sich, oh ja, ich finde auch, ich mache das klasse.
Ah, du meinst die Dotwatcher, die dann, also die schauen und dann genau, wenn du bei ihnen durchs Dorf fährst, an die Strecke kommen und dann.
Genau, ja. Also man hat ja alle haben ja so einen Sender dabei und ja, man kann ja klar. Jeder hat eine Nummer, Fiona eben auch, die fährt ganz vorne und natürlich sind die alle begeistert von ihrer Performance. Es sah ja auch so einfach aus, ja. Und die ist ja auch noch Paris-Presse-Paris gefahren zum Beispiel hinterher.
Ja, ja. Und ist nach Paris mit dem Fahrrad.
Natürlich, das hätte ich auch, habe ich mir auch so ausgemalt in meiner Fantasie, dass ich das auch kann. Natürlich nicht jetzt vor TCI in 10 Tagen, also das dafür hat es jetzt doch nicht gereicht. Na gut, genau. Ja, also jeder hat so seinen Sender und deswegen kann man auch verfolgt werden. Und ich weiß noch, in einem Dorf, das war am Ende von diesem allerletzten Pflichtparcours in Frankreich und es ging nur bergauf, Schotter und es war heiß und ich hatte 2 Tage zu wenig gegessen und ich war voll am Ende und habe gedacht, oh Gott, was ist da vorne? Da habe ich so ein paar Jungs gesehen, die so verstohlen um die Ecke geblitzt sind und dann wieder abgehuscht und dachte, okay, jetzt steige ich halt mal wieder aufs Rad, es war so steil gerade und war da lang und dann bin ich lang gefahren. Bieg um die Ecke und dann steht so eine ganze Familie im Garten und ruft meinen Namen und sagt Bravo und applaudiert, ja, oh Gott. Ja, da kommen einem dann auch manchmal die Tränen, gell. Also, und das ist eigentlich was ganz Schönes.
Jetzt ist ja möglicherweise am vergangenen Wochenende das letzte Hochsommerwochenende gewesen. Wie blickst du denn jetzt zurück auf den Langstreckensommer? Mit welchen Gefühlen machst du das? Also war das für dich positiv, sich da so spontan umzuentscheiden?
Ja, also es ist ein geiles Gefühl gewesen. Ich bin ja auch in Brest angekommen, bin über diese Brücke gefahren und hatte Tränen. Ich habe geheult wie ein Schlosshund eigentlich, weil ich das geschafft habe. Ja, ich habe es geschafft, mich da durchzukämpfen, diese 4000 Kilometer abzureißen, durch diese Parcours, die zum Teil echt, ich habe geflucht und habe gesagt, ich mache das nie wieder, das ist zu schwer, es ist zu gefährlich und überhaupt, Timmelsjoch oben hat es gedonnert und das war so saulaut und ich bin im strömenden Regen da runtergefahren, habe gefroren, weil ich insgesamt ein bisschen zu wenig eingepackt hatte an Klamotte, weil ich dachte, es ist ein Hitzesommer oder so, egal, also ich habe mich da durchgequält durch so schwere Sachen und komme am Ende im Ziel an und ich bin so froh, dass ich das zu Ende gemacht habe. Auch wenn ich im Nachhinein, klar, ich bin jetzt irgendwie, habe das nicht erlebt, aber Frankreich war trotzdem für mich auch ein schönes Erlebnis, weil so viele fahrradbegeisterte Leute da wohnen und man das auch merkt. Und selbst in Paris, in Brest, in der Jugendherberge war es Ziel. Da bin ich gleich empfangen worden, nicht vom Herbergsvater oder so, sondern von einem, der auch gerade mit einer Jugendgruppe unterwegs war. War ein Franzose, der sprach aber super toll Deutsch, der auch mit seiner Jugendgruppe gerade Paris-Brest-Paris gemacht hat, aber in 12 Tagen, also so gemächlich, jeden Tag 100 Kilometer. Und der hat mich in Empfang genommen, mir den letzten Stempel gezeigt, wo der ist. Und wir haben geredet und er hat erzählt, ich habe erzählt, ist auch ein Langstreckenradfahrer früher gewesen, jetzt nicht mehr so viel. Aber also so dieses Gefühl und das Verständnis füreinander war so da. Und das ist irgendwie was Tolles. Also wenn man so Gleichgesinnte trifft und sich mit denen so austauschen kann und ja, also Frankreich insgesamt, da, es war so schön da zu fahren. Also es war auch die Hölle, weil jeder so auf Strava und so, dann kriegt man so Motivationsmitteilungen nach seinen Aktivitäten. Ach, jetzt bist du im flachen Frankreich, jetzt geht's schnell nach Hause und so, bist du praktisch schon da. Und dann merkt man, ich glaube, ich habe jeden Hügel zwischen Grenoble und Brest mitgenommen, der sich mir in den Weg gestellt hat. Es ist überhaupt nicht flach. Meine Beine sind im Eimer, ich habe keine Lust mehr, ich will nach Hause, aber es geht nicht, ich bin so müde. Und ja, und da hat man so Unterstützung und alle wünschen einem Courage und so. Und dann so ähnlich habe ich es mir auch in, also wahrscheinlich noch eine Dosis obendrauf kommt es dann, wenn man wirklich Paris-Brest-Paris fährt. Aber so ein bisschen habe ich geschnuppert. Ich habe auch schon Schilder gesehen, ja, von Paris-Brest-Paris so Richtung Brest, weil ich auf den letzten, was weiß ich, 160 Kilometern bin ich auf der, zum Teil zumindest auf der Originalstrecke gefahren. Also ich habe so ein bisschen reingeschnuppert und deswegen war das ganz versöhnlich, ehrlich gesagt.
Ja, und wenn ich jetzt so zurückdenke, wir haben im März zum ersten Mal gesprochen, auch schon darüber, warum du das machst. Und meine These wäre jetzt, das Langstreckenfeuer, das lodert bei dir jetzt noch ein bisschen stärker als im März, oder?
Es ist komisch, aber ich sag jetzt deswegen ja, weil ich auch jetzt an TCA zurückdenke und an diese schweren Etappen, die ich da hatte und gesagt habe, ich mache das nie wieder. Wirklich, das ist das letzte Mal und ich will jetzt einfach nur ins Ziel kommen, damit ich das einmal gemacht habe und dann mache ich es nie wieder. Und jetzt bin ich schon dabei zu sagen, na, ist ja auch jetzt nicht so alles so toll gelaufen. Ja, die haben mir die Powerbank im Flug aus dem Gepäck genommen und so und das muss ich erstmal lösen. Und wer weiß, wie nächstes Jahr die Route lang geht. Ich könnte es eigentlich doch schon nochmal probieren. Also ich denke da jetzt wirklich ernsthaft drüber nach, das auch nochmal zu machen. Und deswegen denke ich, ja, es muss irgendwie stärker sein als vorher. Ja.
Das heißt, nächstes Jahr Transcontinental Race nochmal und dann 2023 Paris-Brest-Paris?
Ja, so ungefähr. Das muss ich jetzt alles mit der Familie noch besprechen und mal abwarten, wo es lang geht und überhaupt. Aber also ich wäre nochmal bereit auf jeden Fall, ja.
Nicole aus Heidelberg ist bereit dafür, das Unternehmen Paris-Brest-Paris mit dem Übungsrennen Transcontinental Race auch in Zukunft weiter in Angriff zu nehmen. Wir haben Nicole in dieser Saison dabei begleitet und wer gedacht hat, wir sprechen zweimal mit ihr während der Vorbereitung und einmal mit ihr danach, der hat sich getäuscht. Wir haben jetzt einfach dreimal während der Vorbereitung mit ihr gesprochen. Das alles ist die Vorbereitung auf 2023 und wir sagen Dankeschön dafür, dass wir mit dir sprechen konnten darüber. Und Nicole, wenn du mitfährst, dann 2023, dann melde dich auf jeden Fall bei uns.
Das mache ich.
Super, war sehr schön, dir zuzuhören und das mitzuverfolgen. Klingt gut, macht Lust. Danke.
Ja, ist auch wirklich ganz toll. Ich empfehle es jedem mal, sowas zu machen.
Bon Courage.
Danke.